Geschwister, wir lesen auch jetzt nochmal aus Kolosser 1. Kolosser 1, ab Vers 15 bis Vers 20. Wir hatten gelesen in Vers 13, dass die Gläubigen versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und von ihm lesen wir jetzt weiter, ab Vers 15, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Soweit. Wir haben ja gestern angefangen damit, über Teile des Kolosserbriefes nachzudenken. Und wir haben gesehen, dass dieser Brief an eine junge Gemeinde gerichtet ist, die wahrscheinlich noch nicht länger als 5 Jahre bestand. Und sie war durch einen offensichtlich recht einfachen Bruder entstanden, dessen Namen wir zweimal lesen, einmal in Kapitel 1, in Vers 7 und dann nochmal in Kapitel 4. Er hieß Epaphras. Es waren unterschiedliche Menschen zum Glauben gekommen mit unterschiedlichem Hintergrund, größtenteils sicher aus den Heiden, denn Kolosse lag in Kleinasien, das war damals eine römische Provinz. Das römische Reich erstreckte sich ja sehr weit und auch über das Gebiet, das heute die Türkei ist. Es war eine Gegend, die heute in der Westtürkei liegt, in der phrygischen Landschaft. Ich habe gestern schon gesagt, dass ganz in der Nähe 2 Städte waren, 15 bzw. 20 Kilometer entfernt. Diese Städte hießen Hierapolis und Laodicea. Laodicea kennen wir ja noch in anderem Zusammenhang, besonders aus Offenbarung 3. Und jetzt waren da gewisse Schwierigkeiten entstanden in dieser Versammlung. Fragen, auf die der Epaphras keine ausreichende Antworten wusste. Und zu der Zeit war der Apostel Paulus im Gefängnis in Rom, das muss so gewesen sein, um die Jahre 60, 61 oder 62 nach Christus. Und dann hat der Epaphras die beschwerliche Reise auf sich genommen und ist von dort nach Rom gereist. Das war nicht so einfach, wie das heute geht, da kauft man ein Ticket, wenn man das Geld dafür hat, und dann ist man vielleicht in 2 Stunden in Rom. Damals war das eine sehr beschwerliche Reise, größtenteils über Land, sicher auch über Meer, wo man eine ganze Zeit unterwegs war. Aber das war dem Epaphras die Mühe wert. Und dann hat er den Apostel aufgesucht und gefunden im Gefängnis und hat mit ihm über alle diese Dinge gesprochen. Der Apostel kannte die Gläubigen noch nicht persönlich, aber wie er das alles so gehört hat, dann hat er angefangen, für sie zu beten. Wir haben gesehen, am Anfang dieses Briefes wird auch Timotheus genannt. Das war ja ein jüngerer, aber sehr enger Mitarbeiter von dem Apostel Paulus. Und sie haben gebetet und sicher hat der Epaphras mitgebetet. Und dann hat er diesen Brief sicher diktiert. Er hat ja die wenigsten Briefe selbst geschrieben. Wahrscheinlich, weil er ein Augenleiden hatte. Und auf die Weise ist der Kolosserbrief zustande gekommen. Und als er fertig war, hat der Epaphras die Rückreise angetreten und hat schließlich, als er zurückkam, in Kolosse diesen Brief vorgelesen. Und wir haben gestern gesehen, dass da verschiedene Gefahren waren, wie zum Beispiel Philosophie. Einige meinten, man könnte doch aus der Philosophie noch so einiges lernen. Andere brachten gewisse Traditionen mit. Juden hingen noch sehr stark an den Vorschriften des Alten Testamentes, die aber für Christen keine Gültigkeit mehr hatten. Andere waren da, die versuchten, mehr zu erfahren über die Engelwelt und die wollten auch Engel anbeten. Die suchten so mystische Erfahrungen und Erkenntnisse. Und dann gab es schließlich noch Menschen, die versuchten durch Kasteiung, es heißt da am Ende von Kapitel 2, durch Nichtverschonen des Leibes, versuchten sie, ein heiligeres Leben zu führen, um Gott wohlangenehmer zu sein. Und das sind alles Irrwege. Das sind alles Dinge, liebe Geschwister, die führen vom Herrn Jesus weg. Und wir haben am Schluss gestern Abend gesehen, dass es auch schlimme Sünden gibt, die uns vom Herrn Jesus wegführen. Das sind vor allem sexuelle Sünden, wie sie in Kapitel 3, Vers 5 bis 7 aufgezählt werden. Wir werden nachher zu Beginn der zweiten Stunde noch einmal kurz darauf zurückkommen. Und dann gibt es auch viele Sünden, wo man sein Temperament, ja man kann fast sagen, sein sündiges Temperament nicht zügelt, wo man dann zornig ist oder wütend wird oder schlechte Dinge über andere Menschen sagt und möglicherweise auch, wo man mal lügt. Das sind alles sehr unschöne Dinge. Und wer solche Sünden nicht in Ordnung bringt, der kann natürlich auch kein Leben mit dem Herrn Jesus führen. Dessen Beziehung zu dem Herrn Jesus ist zerbrochen. Ich sage nicht, dass wenn er sich wirklich bekehrt hat, dass er verloren geht. Das ist nicht der Fall. Aber auch ein Gläubiger kann sich so weit vom Herrn Jesus entfernen, dass er überhaupt keine Gemeinschaft mehr mit ihm hat. Wie bekommen wir nun die Kraft, dass wir ein Leben führen können mit dem Herrn Jesus? Ein Leben der Freude. Wie können wir, wenn wir uns von ihm abgewandt haben, wieder zurückfinden? Die Antwort, glaube ich, ist, dass uns die Augen wieder aufgehen dafür, wer der Herr Jesus ist. Und das ist der Grund, warum der Apostel hier, nachdem er die einleitenden Worte von Kapitel 1, Vers 3 bis 14 niedergeschrieben hat, jetzt herrliche Dinge über den Herrn Jesus sagt. Und ich muss sagen, wenn ich an diese Verse denke, hier die Verse 15 bis 20, dann schlägt mein Herz ein bisschen höher. Dieser Abschnitt gehört zu den Teilen im Neuen Testament, die uns auf eine ganz besondere Weise die Größe und die Herrlichkeit des Herrn Jesus zeigen. Ein anderer Abschnitt ist Johannes 1, wo wir viele Namen des Herrn Jesus finden, viele verschiedene Herrlichkeiten. Johannes 1 ist wirklich ein sehr majestätisches Kapitel als Einleitung zu diesem wunderbaren Johannesevangelium. Und dann gibt es noch einen Brief, das ist der Hebräerbrief, wo wir auch in den Eingangsversen wunderbare Dinge über den Herrn Jesus finden. Und die dritte Stelle ist dann hier der Kolosserbrief. Und ich wünsche von Herzen, dass diese Verse für uns alle nochmal sehr wertvoll werden. Ich habe diese Verse so eingeteilt, dass ich 8 unterschiedliche Herrlichkeiten des Herrn Jesus gefunden habe. Und die erste Herrlichkeit ist, dass hier gesagt wird, dass der Herr Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Des unsichtbaren Gottes. Niemand kann Gott sehen. Das ist nicht möglich. Ein Geschöpf kann Gott nicht sehen. Gott, heißt es in 1. Timotheus 6, Lasst uns das mal aufschlagen. Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, unzugänglich für alle Geschöpfe, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Der unsichtbare Gott. Gott ist so groß, dass er allwissend ist, allmächtig und allgegenwärtig. Gott ist unvorstellbar groß. Und Gott ist ein Geist, lesen wir in Johannes 4, glaube Vers 24. Und ein Mensch kann einen Geist nicht sehen. Und wie der Herr Jesus auf die Erde kommt, und wir wissen von ihm, dass er der Sohn Gottes ist. Er hat nicht erst angefangen, als er hier auf der Erde geboren wurde durch Maria. Nein, natürlich, das war sein Anfang als Mensch hier auf der Erde. Aber er war vorher da. Als der ewige Sohn Gottes hat er keinen Anfang. Und das ist das große Wunder, dass wir glauben, das ist eine Fundamentalwahrheit des Christentums, dass in dem Menschen Jesus Christus, nein, dass der Mensch Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Das kann man nicht erklären. Das ist ein wunderbares Geheimnis. Allein das ist schon etwas so Außergewöhnliches. Es kann mit dem Verstand nicht begriffen werden. Gott offenbart das dem Glauben. Und wie der Herr Jesus auf die Welt kommt und er wächst heran, wir sehen, dass er mit 12 Jahren im Tempel ist und sich mit den Gelehrten dort unterhält, ihnen Fragen stellt. Wir lesen, dass er seinen Eltern untertan war, dass er ein gehorsamer Junge war für Maria und Josef. Wir wissen von ihm, dass er ein Zimmermann war, dass er mehr als 10 Jahre den Beruf eines Zimmermanns ausgeübt hat. Und er hat sicher sehr gute Arbeit geleistet. Er hat mitgeholfen, Häuser zu bauen. Und als er 30 Jahre alt wurde, bekam er von Gott den Auftrag, dass er umherzog. Und das hat er 3 oder 3,5 Jahre getan. Und sein Leben ist niedergeschrieben in den Evangelien. Und es ist gut, dass wir immer wieder einmal die Evangelien lesen, am besten auch jedes Evangelium mindestens einmal im Jahr. Und so sehen wir, wie vollkommen, wie liebevoll, wie demütig, wie hilfsbereit der Herr Jesus war. Und wenn wir ihn so sehen und manche Wunder tun, dann sehen wir auf einmal seine göttliche Herrlichkeit. Er ist das Bild Gottes. Und eben habe ich gesagt, ein Mensch kann Gott nicht sehen. Und jetzt kommt das Wunder, dass als der Herr Jesus umherging, die Menschen, als sie den Herrn Jesus sahen, doch Gott sahen. Aber nicht die Menschen, die nicht glaubten, die der Botschaft ihr Herz nicht öffneten, aber wohl die Menschen, die Glauben hatten. Und so hören wir Johannes sagen, sahen wir nicht seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater? Dem Glauben öffnete Gott die Augen für die Größe des Herrn Jesus und sie sahen in ihm den Sohn Gottes, ja Gott selbst. Das ist das große Wunder. Aber ihr lieben Geschwister, wir wüssten nichts von Gott, wenn der Herr Jesus nicht gekommen wäre und hätte nicht über Gott gesprochen. Und dann wundert es uns auch nicht, alles, was die Menschen im Alten Testament von Gott erfahren haben, das haben sie auch auf eine direkte Weise durch den Herrn Jesus erfahren. Er war dahinter. Er hat die Propheten inspiriert. Er war der Engel des Herrn, der Menschen erschien in einer menschlichen Gestalt, von dem wir lesen, dass er Gott selbst war. Das Bild des lebendigen Gottes, des unsichtbaren Gottes. Das ist die erste Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wenn du etwas von Gott sehen willst, wenn du Gott selbst sehen willst, dann betrachte den Herrn Jesus. Und das zweite ist hier, Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. So, wenn die Jehovas Zeugen das lesen, dann sagen sie, also der Herr Jesus hat irgendwann einen Anfang gehabt. Irgendwann ist er mal geboren worden. Und wenn du mal mit einem Jehovas Zeugen sprechen solltest, dann frag ihn, wer der Herr Jesus ist. Wann er angefangen hat zu existieren. Und wenn er sagt, der Herr Jesus ist die erste Geistschöpfung Gottes oder wie immer er sich ausdrücken wird, dann kannst du ganz einfach sagen, die Bibel lehrt etwas anderes. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Der Herr Jesus, was heißt das, dass er der Erstgeborene ist? Erstgeborener bedeutet, dass er, als er Mensch wurde und als er in die Schöpfung eintrat, dass er da den Ehrenplatz bekam. Wisst ihr, im Alten Testament war das so, wer das mal nachlesen will, 5. Mose 21, Vers 17, der findet dort eine Vorschrift, was mit dem Erstgeborenen zu geschehen hatte. Und zwar, wenn ein Mann 4 Söhne hatte und es ging darum, dass er jetzt sein Erbe verteilte, dann bekam der Erstgeborene das doppelte Teil. So, dann muss man also 5 Teile machen, ja, von dem ganzen Erbe. 3 bekommen 20%. Und der Erstgeborene bekommt das Doppelte, das sind dann 40%, stimmt, ne? Zusammen 100%. Also der Erstgeborene hatte immer die doppelte Menge als alle anderen. So musste das Erbe aufgeteilt werden. Und es war auch möglich, dass jemand sein Erstgeburtsrecht einfach nicht schätzte und sagte, das kannst du haben. Das sehen wir bei Esau. Der war mal sehr hungrig, kommt dann nach Hause und der Jakob, der war ein häuslicher Mann, der hatte gerade Suppe gekocht, Linsensuppe. Und der Esau, der hatte einen unstillbaren Hunger und sagt, gib mir von dem Roten da. Ah, das war jetzt der Augenblick, nicht? Der Jakob, das war so ein Schliegefänger. Kennt ihr das, Schliegefänger?
Schlitzohr.
Schlitzohr. Ich muss noch ein bisschen die ostdeutsche Sprache lernen. Aber wir haben das auch, Schlitzohr. Ein Betrüger war er. Wörtlich heißt sein Name Fersenhalter. Der hat gesagt, ja, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst, dann gebe ich dir so viel Suppe, wie du haben willst. Naja, sagt der Esau, ich gehe ja sowieso hin zu sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht, bitte hier hast es. Hat er später sehr bereut. Es gibt ein anderes Beispiel. Als Samuel, wir werden das wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn wir noch hier sind, Ostern studieren. Der wurde mal von Gott zu Isai geschickt und er hatte 8 Söhne. Und dann hat der Isai, als der Samuel dahin kam, hat die alle vorgeführt, einer noch schöner als der andere. Und Gott hat jedes Mal gesagt, der nicht, der nicht, der nicht, der nicht, der nicht. Und als sie alle 7 weg waren, hat er gesagt, hast du nicht noch einen Sohn? Er hat einen Moment überlegt, der Isa, ach ja, wir haben doch so einen Kleinen, der Jüngste, der ist aber beim Vieh. Ja, sagt er, lass den mal holen. Und dann kommt er und der heißt David und dann sagt Gott zu ihm, auf, salbe ihn. Und später lesen wir im Psalm 89, dass Gott den David zum Erstgeborenen gemacht hat. Er war der Letzte, der 8. Aber dadurch, dass Gott solch eine Freude an ihm hatte, hat er ihn an die erste Stelle gerückt. Und er war König über Israel. Und alle seine Brüder mussten tun, was er sagte als König. Und der David ist ein schönes Bild von dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist eigentlich auch sehr spät geboren, ja? 4000 Jahre nach Erschaffung der Erde. Aber als er geboren wurde, da sagte Gott, du bekommst den Ehrenplatz. Du stehst ganz vorne an, Erstgeborener. Der ganzen Schöpfung. Das ist gut, dass wir das lernen. Der Herr Jesus hat einen Platz vor allen. Er ist weit erhaben über alle Geschöpfe. Unendlich erhaben. Das kann auch nicht anders sein. Denn im nächsten Vers, das ist die dritte Herrlichkeit, da lesen wir, dass der Herr Jesus alles erschaffen hat. Und wenn der Schöpfer in seine eigene Schöpfung kommt, kann es nicht anders sein, als dass er den allerersten und obersten Platz einnimmt, auch wenn er 4000 Jahre nach der Erschaffung von Adam geboren ist. Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Seht mal, und das mussten die Kolosser lernen. Die hatten Interesse an vielen Dingen, die ihnen sehr wichtig geworden waren. Aber sie hatten kein Auge mehr für die Größe des Herrn Jesus. Er war klein geworden in ihren Augen. Und je größer die Dinge der Erde werden, umso kleiner wird der Herr Jesus, auch für dich. Hast du das schon mal gemerkt, Jochen? Das mussten die Kolosser lernen. Und darum zählt der Apostel Paulus hier durch den Geist Gottes geleitet mal so eine Herrlichkeit nach der anderen auf. Und wir wollen sie heute Nachmittag auswendig lernen. Ja? Die jungen Leute, die können ja noch ganz gut auswendig lernen. Bei den Älteren ist das schon schwierig, weil da irgendwie, was ist da? Man kann nicht mehr so gut behalten. Ne? Aber vielleicht sollten wir doch mal die Mühe machen, dass wir das Lernen, diese acht Herrlichkeiten. Das erste war das Bild des unsichtbaren Gottes. Das zweite ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Wer einen Stift hat und ein Blatt Papier, der sollte sich das wirklich aufschreiben, damit er es nochmal lesen kann und auch auswendig lernen kann. Das Beste wäre, wenn man den ganzen Abschnitt hier auswendig könnte. Ne? Oder, Rainer? Wäre nicht verkehrt. Ne? Ich war vor einiger Zeit mal in Frankfurt zu Vorträgen und da hatte ich Vorträge über den Epheserbrief. Da kommt anschließend eine Schwester zu mir, ich denke mal, sie war so 32, 33 Jahre alt, und sagt mir, was wir heute Abend betrachtet haben, das ist mir sehr wichtig. Ich lerne nämlich zurzeit den Epheserbrief auswendig. Und vieles verstehe ich natürlich nicht. Sie war erst jung im Glauben, aber sie sagt, das ist mir sehr, sehr wertvoll. Da habe ich mich so gefreut. Da habe ich gedacht, schade, dass du schon so alt bist. Ich meinte mich, ne? Ja, sie sagt, ich habe noch mehr auswendig gelernt. Das, und erzählte sie mehrere Dinge auf. Was ist das Dritte? Denn, das ist jetzt die Begründung dafür, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Denn durch ihn sind alle Dinge. Alle Dinge. Alles, was es gibt, ist durch den Herrn Jesus. Ich glaube, ich war 17 oder 18 Jahre alt. Das ist also jetzt fast 50 Jahre her. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Da hörte ich einen Vortrag von einem Bruder, den ich sehr geschätzt habe, der schon viele Jahre beim Herrn ist. Der hieß Heikoop, ein Holländer. Du kennst ihn sehr gut, nicht? Und dann hat er einen Vortrag gehalten und hat in dem Vortrag dargelegt, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist. Das hatte ich noch nie gehört. Und das hat mich so beeindruckt, der Herr Jesus, der Schöpfer. Ich hatte immer so gedacht, wenn da in 1. Mose 1 steht, am Anfang schuf Gott, habe ich immer so gedacht, das war der Vater. Und das wird auch oft so gesagt, der Vater hat das alles geschaffen. Jetzt habe ich noch vor kurzem gehört, der Vater hat geschaffen und der Sohn hat erlöst. Das stimmt nicht. Natürlich hat der Sohn erlöst, aber der Sohn hat auch geschaffen. Hier lesen wir es. Denn durch ihn sind alle Dinge. Und ist ja immer gut, dass man eine Parallelstelle hat als Beweis. Jetzt schlagen wir bitte mal Johannes 1 auf und da finden wir das sehr deutlich bestätigt. Denn was lesen wir in den ersten drei Versen dieses herrlichen Evangeliums, das uns den Herrn Jesus als Sohn Gottes zeigt? Im Anfang war das Wort, Johannes 1, Vers 1, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Wenn man mal einen Philosophen an diese Verse ranließ, der würde alles Mögliche über das Wort erklären, das uns hinterher der Kopf brummen würde. Und was man da alles hören kann, das gibt's überhaupt nicht. Wer ist das Wort? Haben wir überhaupt kein Problem mit. Wir schlagen Offenbarung 19 auf und da sehen wir jemand auf einem weißen Pferd reiten. Und dann steht da so ganz einfach, und sein Name ist das Wort Gottes. Schlagen wir auch mal auf, ja? Am liebsten würde ich jede Stelle, die ich nenne, aufschlagen, damit ihr das auch gleich nachlesen könnt. Und ich denke, es prägt sich dann auch besser ein. Offenbarung 19. Wer einen Buntstift dabei hat, sollte sich das gleich unterstreichen. Vers 13 am Schluss. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort ist der Herr Jesus. Und jetzt lese ich mal statt Wort Herr Jesus oder Jesus, Jesus Christus. Im Anfang war Jesus Christus, das heißt vor aller Zeit, eigentlich ohne Anfang. Und Jesus Christus war bei Gott. Und Jesus Christus war Gott. Jesus Christus war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch Jesus Christus. Und ohne Jesus Christus wurde auch nicht eins, das geworden ist. Hier hast du eine Parallelstelle. Und ich muss sagen, wie ich das hörte und darüber nachgedacht habe, zuerst habe ich gedacht, ach, der Bruder hat sich vielleicht geirrt. So kann man das doch nicht sagen. Bruder sagt ja auch mal was Falsches, ne? Aber dann ist mir hinterher klar geworden, er hat recht. Dann habe ich gedacht, ich war damals einige Jahre bekehrt. Wenn der Herr Jesus so groß ist, der für dich am Kreuz gestorben ist, der sein Blut für dich gegeben hat, wenn er selbst der Schöpfer des ganzen Universums ist, was ist er für eine große Person? Warum war er bereit, für mich zu sterben? Da ist mir der Herr Jesus so groß geworden. Ich habe das nie wieder vergessen. Und das ist mir eine Wahrheit, die mir so lieb geworden ist, dass mein Heiland der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und dann lesen wir hier, das ist die Bestätigung. Es gibt dann noch eine Stelle, die nenne ich jetzt, der Vollständigkeit halber, ohne sie zu lesen, Hebräer 1. Durch den er, Gott, die Welten gemacht hat. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen, jetzt steht es noch dabei, die in den Himmeln und die auf der Erde, also die gesamte Engelwelt, alles, was es in der unsichtbaren Welt gibt, wovon wir ja nur eine sehr schwache Vorstellung haben, und auf der Erde die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, und dann wird das nochmal zusammengefasst, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Er hat alles in der Kraft seiner eigenen Person als der Sohn Gottes geschaffen. Und dann lesen wir Stellen wie Psalm 33, Vers 6. Das schlagen wir bitte jetzt auch mal auf. Da lesen wir dann Vers 6. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht worden und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9. Denn er sprach und es war, er gebot und es stand da. Dann denken wir an 1. Mose 1 und dann lesen wir, und Gott sprach und es war. Und das hat der Herr Jesus in 6 Tagen von 24 Stunden alles geschaffen. Er hätte das auch ohne weiteres an einem Tag schaffen können. Er hat es aber in 6 Tagen getan und wir können sicher sein, dass das auch eine tiefe Bedeutung hat. Nichts ist ohne Bedeutung, was der Herr Jesus getan hat. Aber es führt jetzt zu weit, darauf einzugehen, denn wir haben ja schon mehr als die Hälfte der Zeit um. So schnell geht das immer, nicht? Er sprach, er gebot und es stand da. ja, der Herr Jesus braucht doch keine Evolution über Jahrmilliarden oder was weiß ich oder wie viel Zeit die brauchen. Ein Wort und ein ganzes Universum ist geschaffen. So wird es auch in der Zukunft sein, am Ende des tausendjährigen Reiches. Da lesen wir, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen wird. Er wird das machen. Und er wird es genauso wieder machen wie vor 6000 Jahren. Natürlich viel herrlicher noch. Und dann eine Schöpfung, in die die Sünde nicht mehr eindringen kann. Und dann möchte ich jetzt den Nachdruck darauf legen, hier steht, durch ihn und für ihn. Er hat die Dinge für sich selbst gemacht. Wie ich das so verstanden habe, da habe ich auch gedacht, ja, jetzt weiß ich mal, wofür ich eigentlich lebe. Ich lebe für den Herrn Jesus. Ich bin da, weil der Herr Jesus das will. Adam wurde geschaffen, weil er es wollte. Natürlich hat er mit seinem Vater gesprochen. Er hat nichts getan, ohne in Übereinstimmung zu sein mit seinem Vater. Du bist da, weil der Herr Jesus dich so, wie du bist, wollte. Leider haben wir viele Handicaps durch die Sünde, sind innerlich verunstaltet, haben auch Krankheiten, wir werden älter. Das sind alles Folgen der Sünde. Aber so, wie wir ursprünglich geschaffen sind, das ist einzigartig. Das ist nur ein Wunder. Mediziner, die glauben, die können nur staunen, wie Gott alles gemacht hat. Wenn man ein bisschen davon weiß, dann erkennt man auch sofort, das kann überhaupt nicht durch Evolution entstanden sein. Evolution ist eine der größten Lügen Satans. Warum? Weil Evolution, die Evolutionslehre, raubt dem Herrn Jesus seine Schöpferherrlichkeit. Als wäre da ein bisschen Materie gewesen, so lehrt man. Es war so viel Materie da wie ein Stecknadelkopf. Mehr nicht, mehr braucht man für die Erschaffung des ganzen Universums nicht. Man braucht so ein ganz kleines Staubkörnchen und man braucht einen Urknall. Ja, man kann fast nur lachen, ne? Und dann macht das Peng und aus diesem kleinen Staubkörnchen entwickelt sich dann das ganze Weltall. Mit allen Gestirnen, mit allem, was es gibt. Alles ist da drin durch dieses Staubkörnchen. Und dann braucht man das überhaupt nicht mehr zu lenken. Das kommt alles automatisch. Also wie man so etwas glauben kann, ja, wenn, und für uns ist das wirklich, da merkt man, wie schlimm das ist, wenn man die Bibel kennt und weiß, der Herr Jesus hat alles geschaffen und dann alles mit einer ganz bestimmten Absicht geschaffen. Es ist solch eine Herrlichkeit, solch eine Kraft in unserem Herrn. Ich möchte mal so ein paar Dinge sagen über das Weltall, über die unendliche Größe des Weltalls. Und im Psalm 19 lesen wir, dass die Schöpfung, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen. Wir können auch sagen, die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Unsere kleine Sonne, das ist ein mittelmäßiger Stern. Es gibt Sonnen, die sind 4000 Mal größer, 2000 Mal heller. Diese kleine Sonne mit der noch viel kleineren Erde, und die Erde hat dann noch so einen kleinen Trabanten, den Mond, der ist noch viel, viel kleiner. Dann sind da noch so ein paar Planeten dabei, die Venus und was es da noch so gibt, Jupiter. Das nennt man Sonnensystem. Und wenn man jetzt viele Sonnensysteme zusammennimmt, ja, unser Sonnensystem gehört zu einem Gebilde von Sonnensystemen, die nennt man Galaxien. Und diese Galaxie besteht aus 100 bis 300 Milliarden Sternen. Können wir eben nachdenken. 100 bis 300 Milliarden Sterne. Dieses Sonnensystem, diese Galaxie. Was meint ihr, wie viele Galaxien es gibt? Weltweit hätte ich beinahe gesagt. Ich will es euch verraten. Es gibt Schätzungen, danach gibt es 100 Milliarden Galaxien. Wenn man jetzt die Anzahl der Sterne schätzt, dann kommt man auf eine Zahl 10 hoch 25. Wer beschäftigt sich von euch gerne mit Mathematik? 10 hoch 25, kannst du mal ausrechnen. So, es gibt im Moment 7000 Erdlinge. Damit meine ich die Menschen auf der Erde, die Erdbevölkerung, ja, etwa, was habe ich gesagt, 7000? Quatsch. 7 Milliarden. Also die 7 Milliarden ist überschritten. Ich weiß noch, in meiner Jugend, ich meine, da wären es 3 Milliarden gewesen oder 4 Milliarden. Eugen? Weiß nicht mehr, ne? Ja, man vergisst im Alter. Geht mir auch so. Aber stellt euch mal vor, dass innerhalb weniger Jahrzehnte die Menschheit sich verdoppelt. Könnten noch viel mehr werden, nicht? 7 Milliarden. Und wenn man jetzt die 10 hoch 25 Sterne durch 7 Milliarden teilt, was meint ihr, was jeder bekommt? Wer schätzt mal? 1,4 Billiarden. So, wenn die später mal verwaltet werden müssen, dann weißt du, wie viel Arbeit wir haben. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen geht. Es ist unwahrscheinlich groß, das Weltall. Der am weitesten entfernte Stern ist 13,7 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das ist eine Entfernung. Ihr könnt das mal ausrechnen, wie viele Kilometer das sind, ja. Das Licht legt in der Sekunde eine Strecke von 300.000 Kilometern zurück. Und dann 13,7 Milliarden Lichtjahre. Der nächste Stern von unserem Sonnensystem, der heißt Alpha Centauri. Also man muss nicht denken, dass die vielen Sterne so schnell zusammenstoßen. Das ist nicht der Fall. Der nächste Stern von uns entfernt ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Also ist genug Platz da. Und jetzt stellt euch mal vor, unser Herr, der so demütig ist, der hier auf der Erde umhergegangen ist, der hat alles geschaffen mit einem Wort. So nebenbei lesen wir in 1. Mose 1, ich glaube Vers 16 oder 17, er schuf die großen Lichter, Sonne und Mond und die Sterne. Und im Psalm 147 lesen wir, der die alle Sterne mit Namen kennt. Jemand hat mal ausgerechnet, wie viel Zeit man braucht, um diese große Anzahl von Sternen 10 hoch 25 zu zählen. Da wird man nie mit fertig. Aber es gibt jemand, der alle Sterne kennt und der sogar allen Sternen einen Namen gegeben hat. Ob dieser Name identisch ist mit dem, den Menschen den Sternen gegeben haben, das weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Das ist dein Heiland. Unendlich groß. Geschwister, wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen, wenn wir ihn sehen. Und wir werden dann auf einmal uns klar sein, das ist der Schöpfer des ganzen Universums. Und wahrscheinlich werden wir ihn fragen, Herr Jesus, was hat dich eigentlich bewogen, der du so groß bist, an das Kreuz zu gehen, um für mich zu sterben, um meine Sünden, dieses schmutzige Zeug, was ich angehäuft habe in meinem ganzen Leben, dass du das hast von Gott auf dich legen lassen und hast dafür die Strafe getragen. Warum hast du das getan? Kannst du mir das mal sagen? Was wird er sagen? Weil ich dich lieb habe. Ist das zu begreifen? Wir werden eine Ewigkeit mit ihm zubringen und wir werden ihm sicher viele Fragen stellen oder auch nicht, weil es nicht mehr nötig ist. Ich weiß es nicht. Aber echte, tiefe Gemeinschaft lebt von der Kommunikation. Und glaubst du, dass wir weniger mit dem Herrn Jesus sprechen, als wir es jetzt tun? Nein, viel mehr. So groß ist der Herr Jesus. Ihr lieben Kolosser, lasst doch das dumme Zeug weg. Die Dinge, die euch alle nur von dem Herrn Jesus abziehen. Und sage mir mal, lieber Bruder, liebe Schwester, Vielleicht hast du dich entfernt von dem Herrn Jesus, jetzt. Oder es war eine Zeit in deinem Leben, wo du dich von ihm entfernt hast. Sei mal ganz ehrlich, warst du glücklicher als in der Zeit, wo du mit dem Herrn Jesus gelebt hast, wo du ihm nachgefolgt bist? Sei doch mal ehrlich. Ich glaube, dass ich die Antwort weiß. Wahres Glück, tiefen Frieden, echte Befriedigung gibt es nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und ich hoffe und ich bete auch dafür, dass dieser Nachmittag für dich zum Segen wird, dass dir der Herr Jesus wichtiger wird als alles andere. Wir wollen doch nicht unsere irdischen Verpflichtungen beiseite schieben. Ganz im Gegenteil. Jemand, der echt mit dem Herrn Jesus lebt, der wird die irdischen Verpflichtungen, in die Gott ihn gestellt hat, sehr ernst nehmen. Und er wird sie auf eine Weise erfüllen, wodurch er seinen Herrn ehren kann. Das wird das Thema sein vom zweiten Vortrag. Aber jetzt muss ich weitergehen. Jetzt ist die Stunde bald um. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Also, der Herr Jesus ist der Schöpfer, das war die dritte Herrlichkeit. Jetzt kommt eine vierte Herrlichkeit in Vers 17. Und er ist vor allem, was es gibt, das haben wir jetzt schon gelernt, er ist ja der Erstgeborene, hier wird es nochmal wiederholt, und alle Dinge bestehen durch ihn, haben ihren Bestand, existieren durch ihn. Das verstehe ich so. Das ist nicht so, dass der Herr Jesus im Anfang alles geschaffen hat und dann läuft das so weiter, ja? Das ist jetzt fertig und da braucht er sich nicht mehr drum zu kümmern. Das stimmt nicht. Die Dinge existieren nur, weil er ihnen ihre Existenz verleiht. Ich würde keine 5 Minuten mehr hier stehen, wenn er das Leben aus mir herausziehen würde. Oder die Seele herausziehen würde, wie Hiob es sagt. Oder jemand anders im Buch Hiob. Ich lebe, weil der Herr Jesus mir das Leben gibt. Jeder von uns existiert nur deshalb. Und das Weltall funktioniert nur, weil es in der Hand des Herrn Jesus ist. Und die Völker existieren noch, weil sie in der Hand des Herrn Jesus sind. Sie bestehen durch ihn. Es ist nicht so, dass alles von selbst weiterläuft. Das geht nicht. Da ist eine ungeheure Kraft dahinter, die alles in Existenz hält, die alles am Bestehen erhält. Und das ist der Herr. Er hat alles in der Hand. Es gibt doch so Lieder, nicht? Er hat die Blume in der Hand, die kleinen Menschen. Alles hat er in der Hand. Und das macht mich so glücklich, ja? Manchmal bin ich so traurig über Dinge, die ich sehe in meinem eigenen Leben oder in dem Leben von Geschwistern, wenn sie sich vom Herrn entfernt haben. Da könnte ich weinen. Und dann denke ich, ach Herr, wie gut, dass all die Deinen in deiner Hand sind. Alles besteht durch dich. Das bleibt auch so. Und eines Tages wird der Herr Jesus das zurücknehmen, dann wird er, so steht das in Hebräer 1, schlagen wir jetzt auch noch auf, Hebräer 1 ist ein wunderbares Kapitel. Das muss man auch einmal im Leben richtig studiert haben. Da heißt es, das sind auch wunderbare Zitate aus dem Psalm, Kapitel 1, Vers 10, Hebräer 1, Vers 10. Und du, Herr, hast im Anfang die Himmel gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Gewand. Wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Die Himmel, das ganze Universum, wird der Herr Jesus wie einen Mantel zusammenrollen und verwandeln, ein neues Universum machen, eine neue Erde machen. Und das wird er machen in Bruchteilen von Sekunden. Und wir werden das miterleben. Ich bin mal sehr gespannt auf diesen Augenblick. Also, das war die vierte Herrlichkeit. Jetzt kommen weitere Herrlichkeiten und die haben nicht mehr damit zu tun, dass er der Schöpfer ist. Man könnte sagen, die Herrlichkeiten 1 bis 4 von Vers 15 bis Vers 17, das sind alles so Herrlichkeiten, die haben zu tun mit ihm als dem Schöpfer und dem, der alles erhält. Die Herrlichkeiten in den Versen 18 bis 20, das sind auch vier, das sind alles Herrlichkeiten, die stehen in Verbindung mit dem Kreuz. Und ich weiß nicht, welche Herrlichkeiten größer sind. Die Frage braucht man eigentlich nicht zu stellen, nicht? Alles, was mit dem Herrn Jesus zu tun hat, was er gemacht hat, das ist so perfekt, so vollkommen, so großartig. Hier lesen wir, fünfte Herrlichkeit, er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist. Das Haupt des Leibes, wodurch ist die Versammlung entstanden? Wir wissen es alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, ihr habt es auch auf dem Jugendtag gehört, ja? Sie ist dadurch entstanden, dass der Herr Jesus auf dem Kreuz für uns gestorben ist, dass wir Vergebung der Sünden bekamen und dass wir auch ein Teil von seinem Leib wurden. Das ist ein Bild, das öfter gebraucht wird im Neuen Testament, in Römer 12, in 1. Korinther 12, in Epheser 1 haben wir es gestern Abend gefunden und auch hier finden wir es. Alle Gläubigen zusammen bilden den Leib Christi, sind dadurch untrennbar miteinander verbunden. Und der Herr Jesus ist das herrliche Haupt im Himmel. Das ist jetzt ein Bild und eine Herrlichkeit, da müsste man eigentlich eine ganze Stunde mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Er lenkt alles. Er möchte, dass jedes Glied seines Leibes eine direkte, intensive Beziehung zu ihm hat, damit er jedes Glied richtig steuern kann, damit er sagen kann, Eugen, du machst morgen das. Jetzt nicht so akustisch, nicht? Aber dann legt er was aufs Herz und dann merken wir auch, das sollte ich jetzt tun, ne? Oder das möchte ich jetzt gerne tun. Man betet, befiehlt sich dem Herrn an und macht das. So wirkt der Herr in all den Seinen. Und das ist eine wunderbare Harmonie, wenn wir dann wirklich auf den Herrn schauen und mit ihm leben. Ich kann das jetzt nur so antippen. Das ist die fünfte Herrlichkeit. Dann kommt, ja, das ist interessant, als sechste Herrlichkeit der Erstgeborene aus den Toten. Hier ist eigentlich noch deutlicher, dass Erstgeborener nicht wörtlich verstanden werden kann, denn man wird ja nicht aus dem Tod geboren, nicht? Aus dem Tod kommt man nicht durch Geburt raus, sondern durch die Auferstehung. Dadurch, dass Gott jemand auferweckt. Es gibt Menschen, die in der Bibel schon auferweckt wurden. Der Herr Jesus hat drei Menschen auferweckt. Ich weiß im Moment nicht genau, wie viele Auferweckungen es im Alten Testament gibt. Kann das sein, auch drei? Mindestens drei. Aber das sind alles Menschen, die sind nicht endgültig auferweckt worden, sondern die sind zurückgekommen in den irdischen Zustand und haben dann als Menschen noch eine Zeit lang gelebt und sind dann wieder gestorben. Oder sofern es Gläubige waren, natürlich heimgegangen. Der Herr Jesus ist der einzige Mensch, der gestorben ist und auferweckt worden ist und immer da lebt. Er ist nicht zurückgekehrt in den irdischen Zustand. Er hat wohl denselben Leib wiederbekommen, aber einen geistlichen Leib, einen Auferstehungsleib. Und einmal wird es ganz viele Menschen geben, die an der Auferstehung teilhaben. In gewisser Weise, geistlicher Weise gesehen, sind wir jetzt schon auferweckt. Das lesen wir öfter, auch im Kolosserbrief, Kapitel 2. Das ist eine wunderbare Tatsache. Wir sind nicht nur auferweckt, wir sind auch versetzt in himmlische Örter. Eigentlich sind wir schon im Himmel. Das macht gerade die Spannung aus. Wir leben hier auf der Erde, wo wir eigentlich gar nicht mehr hinpassen. Glücklicherweise auch nicht mehr so, ich hoffe nicht mehr ganz lange. Dann fühlen wir uns auch nicht immer so wohl hier, nicht? Jedenfalls, wenn es gut steht. Wir sind Menschen, die gehören schon zum Himmel, zu dem Herrn Jesus. Und wenn er dann kommt und uns verwandelt und alle Entschlafenen auferweckt, dann wird eine große Menge von, wie heißt es hier, von Toten, die auferweckt worden sind, im Himmel sein. Eine fast unüberschaubar große Menge von Menschen. Und der Herr Jesus wird der Erstgeborene sein. Er ist als Erster bleibend auferstanden. Er wird praktisch in der Mitte stehen und wir werden ihn bewundern. Das ist die sechste Herrlichkeit. Die siebte Herrlichkeit finden wir in Vers 19. Da heißt es, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Das ist ein Vers, der ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Die ganze Fülle, und in Kapitel 2, Vers 9, da lesen wir die ganze Fülle der Gottheit. Also in dem Menschen Jesus Christus, so wie er damals hier auf der Erde gelebt hat, hat der dreieine Gott gewohnt. Der Heilige Geist wohnte in ihm, Gott hat den Geist nicht nach Maß gegeben, der Vater wohnte in ihm, der Sohn Gottes wohnte in ihm, der Mensch Jesus Christus war und ist der Sohn Gottes, die ganze Fülle der Gottheit, das ist ein sehr tiefgehender Ausdruck. Und dass der Apostel hier das Wort Fülle gebraucht, das macht deutlich, damit sagt er gleichsam wieder den Kolossen, was sucht ihr denn eigentlich noch? Ihr wollt irgendwie noch mehr haben als das, was ihr durch den Glauben bekommen habt. Aber ich sage euch, durch das, was ihr mehr haben wollt, werdet ihr die Fülle nur verlieren. Der Blick zum Herrn Jesus wird getrübt und die Entfernung zu ihm wird immer größer. Seht mal, was ihr in dem Herrn Jesus habt, das ist nicht mehr zu vergrößern. Es geht nicht. Die ganze Fülle Gottes. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Wenn du wirkliche tiefe Erfüllung haben willst, dann pflege die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Siebte Herrlichkeit. Achte Herrlichkeit. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Ich habe gestern schon gesagt, der Himmel ist verunreinigt, dadurch, dass der Satan dort sich noch aufhält mit all den Dämonen. Das wird ein Ende haben, wenn die Entrückung stattgefunden hat. 3,5 Jahre später, da lesen wir in Offenbarung 12, da gibt es einen Kampf im Himmel. Weiß noch jemand, wer da kämpft? Michael, der Erzengel Michael, mit den nicht gefallenen Engeln gegen Satan, mit dessen Engeln. Das sind die gefallenen Engel, die Dämonen. Und das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr heftiger Kampf geben. Die haben ja keine Waffen dann. Ja, ich weiß nicht, wie die kämpfen richtig, aber da können wir sicher sein, das gibt einen Kampf, der geht auf Leben und Tod. Und wir sind dabei, wir schauen zu, wir sind nämlich dann im Himmel. Dann sehen wir da einen Kampf im Himmel, wie es den noch nie gegeben hat. Was lesen wir glücklicherweise da? Satan verliert mit seinen Engeln. Und dann wird er auf die Erde geworfen. Und dann steht da, wehe der Erde, dass der Satan zu euch gekommen ist. Er wird schreckliche Wut haben und er wird hier ein Verderben anrichten, 3,5 Jahre lang, das ist die Zeit der großen Drangsal. Und ich danke dem Herrn immer wieder, dass ich diese Zeit nicht miterleben brauche. Es gibt immer wieder Gläubige, die denken, wir gehen noch durch die Drangsal. Ich frage mich dann immer, wie lesen die eigentlich ihre Bibel? Ja? Wenn man mal solchen begegnet, ist gut, wenn man dann gefestigt ist, dass man mal sagen kann, komm, wir beide machen mal eine Stunde Bibelstudium. Und dann zähle alle die Stellen auf, die deutlich machen, dass der Gläubige vor der Drangsal entrückt wird. Dann ist der Satan hier unten und dann hat der Herr seine Braut zu sich genommen. Der Herr Jesus hat die Himmel gereinigt, er hat sie mit Gott versöhnt, aber der Satan hat noch eine Zeit und die nutzt er auch. Aber es kommt der Augenblick, dann wird er auf die Erde geworfen und nachdem er hier 3,5 Jahre sein Unwesen getrieben hat, dann kommt ein starker Engel vom Himmel, Offenbarung 20, Vers 1 bis 3, der packt den Satan, bindet den und wirft den für 1000 Jahre in den Abgrund. Und mit ihm, obwohl das da nicht ausdrücklich steht, auch alle seine bösen Dämonen, dann sind die erstmal weg. Die können nichts mehr machen. Er wird dann nochmal freigelassen, 1000 Jahre später. Aber auch nur, um dann endgültig im Feuersee gerichtet zu werden. Und dann ist der Augenblick da, wo alle Dinge mit Gott versöhnt werden. Der Herr Jesus hat auf dem Kreuz die Grundlage gelegt. Und es wird Wirklichkeit werden nach den 1000 Jahren. Und damit dann alle Spuren der Sünde weg sind, wird der Herr Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und darauf bin ich gespannt. Die Erde wird ganz anders sein. Heute, ich glaube, 4/5 der Erdoberfläche ist bedeckt mit Wasser. Es gibt dann kein Meer mehr. Kann man sich noch nicht vorstellen. Wird sicher ganz wunderbar sein. Ich und du werden nicht auf der neuen Erde wohnen. Wir kommen hier schon mal hin zu Besuch. Wollen ja mal sehen, was hier so geschieht. Aber wir werden im Haus des Vaters sein. Wir werden nicht nur beten und singen. Wir werden viele Aufgaben erledigen müssen. Sehr, sehr interessante Aufgaben. Wir werden mit dem Herrn Jesus regieren über die ganze Schöpfung. Nicht nur während des tausendjährigen Reiches schon, sondern dann in alle Ewigkeit. Und hier steht dann noch so, das ist auch so herrlich für unsere Herzen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und auch wir sind versöhnt. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, darf wissen, alles ist neu geworden. Meine Sünden sind vergeben, ich habe neues Leben bekommen, ich bin versöhnt mit Gott, ich habe Frieden mit Gott. Das sind so wunderbare Dinge. Manchmal geht das so unter im Alltagsgetriebe, dass wir gar nicht so dankbar sind dafür. Aber heute ist ein Tag, wo wir uns wieder daran erinnern, wir sind versöhnt. Gott hat die Feindschaft aus unserem Herzen weggenommen. Und eines Tages, und ich freue mich so auf die Entrückung, dann lassen wir auch diesen sündigen Leib zurück, gibt dann auch keine Krankheiten mehr. Wir sind dann alle vollkommen. Und wer früher noch zum Herrn geht, vorher noch, der wird dann mit auferweckt. Und dann sind wir immer beim Herrn. Geschwister, wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Und ich möchte mal mit der Königin von Äthiopien sagen, von der die Königin von Sheba, nicht die Hälfte hat man mir erzählt. Ich möchte eigentlich sagen, keine 10% haben wir geahnt, dass das so schön sein würde. Und dass mein Heiland so groß ist, das hätte ich nicht gedacht. Und doch darfst du in diesem Abschnitt Eindrücke seiner unendlichen Größe bekommen.